Also, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Young & Young Podcasts. Heute alleine, heute ist im Grunde eine kleine One-Man-Show angesagt. Oscar befindet sich gerade dicke in der Klausurenphase. Von der Seite ist es bei ihm zeitlich etwas knapp. Sitzt hier gerade zwar noch neben mir, aber macht heute hauptsächlich das Technische. Ich glaube, man sieht dich in der Kamera nicht. Aber genau, heute haben wir ein sehr kontroverses Thema, wirklich. Normalerweise ist es ja so, dass wir Themen im Vornhinein aufnehmen, um dann immer Sachen bereits bereit zu haben. Aber heute haben wir ja fast zur aktuellen Stunde ja ein Thema genommen, nämlich das Hongkonger Sicherheitsgesetz. Das nationale Sicherheitsgesetz, weil es eben aktuelles Thema ist. Und ich meine ganz ehrlich, eigentlich hatten wir für heute ein Thema, ja, dass die Zensur in China wäre es gewesen. Das wäre es eigentlich gewesen, aber jetzt machen wir das Hongkonger Sicherheitsgesetz. Aber weißt du, ich meinte schon zu dir, Oscar, wenn wir wirklich in dieser Rate weitermachen mit diesen Themen, dann können wir endgültig unseren chinesischen Familien auf Wiedersehen sagen, ja? Weil wir die nie mehr wiedersehen werden, zumindest nicht in China. Aber nee, alles in Ordnung. Das Thema aber, was wir heute machen, ist das, beziehungsweise ich heute mache, ist das Hongkonger Sicherheitsgesetz. Wir schauen uns an, worum es geht. Wir versuchen sowohl die chinesische Perspektive als auch die deutsche Perspektive zu beleuchten. Und ich bin Yannick. Oscars im Hintergrund. Los geht's. Also, wie wollen wir denn jetzt konkret vorgehen? Wir werden jetzt als erstes erstmal, um so objektiv wie möglich zu sein, konkret am Gesetzestext entlang gehen. Wir werden es einmal durchgehen und ich werde Sachen highlighten, die mir im Grunde beim Lesen des Gesetzes aufgefallen ist. Dann gehen wir danach auf die chinesische Perspektive ein. Das ist mir besonders wichtig, weil ich habe ein Gefühl, speziell wenn wir hier im Westen bzw. hier in Deutschland immer verschiedene Sachen zum Hongkonger Sicherheitsgesetz lesen, dann lesen wir meistens direkt die deutsche Perspektive. Und wenn wir überhaupt die chinesische Perspektive kennenlernen, dann ist es immer damit verbunden, dass es eine Antwort auf die deutsche Kritik ist. Aber natürlich, wenn es nur eine Antwort auf eine Kritik ist, dann ist immer schon die Fragestellung und das Thema schon ein bisschen geframed. Da ist das Narrativ im Grunde auch schon ja, vorgegeben. Und da wollte ich eben mal schauen, okay, wie ist es Narrativ in den chinesischen Medien? Weiterhin war mir das wichtig, weil tatsächlich in der Recherche habe ich das gemerkt, dass in den chinesischen, dass in den chinesischen Wörtern zum Teil dort Wörter benutzt werden und im Deutschen Wörter benutzt werden, aber die im Chinesischen zum Beispiel einen positiven Klang haben, während sie im Deutschen einen Negativklang haben und genauso andersrum. Also da gibt es auch einen Unterschied in der Semantik und dementsprechend glaube ich, das ist der ganze Mehrwert vom Podcast hier, ja, dass wir auch die chinesische Perspektive ein bisschen erläutern. Was ist das Gefühl, ja, was da in China ist gegenüber diesem Sicherheitsgesetz? Und dann im Grunde schlussendlich gehen wir noch auf die deutsche Seite ein und schauen dort an, okay, und da geht natürlich da vor allem auf die Kritik ein. So, was kritisiert Deutschland? Welche Bedenken hat Deutschland am Hongkonger Sicherheitsgesetz? Also, das nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong wurde am 30. Juni um 23 Uhr Ortszeit in Kraft gesetzt. Sondern das Gesetz besteht aus insgesamt 6 Kapiteln mit insgesamt 66 Artikeln. Und wir haben natürlich alle 66 Artikel durchgelesen und wissen jetzt ganz genau, worum es geht. Ich weiß nicht, ob wir es erwähnen müssen, aber ja, wir sind jetzt nicht hier die größten Jura-Experten. Dennoch, wir haben uns natürlich verschiedene Sachen durchgelesen und wollen uns dennoch jetzt erstmal im ersten Schritt objektiv und wenn möglich auch von meiner Seite kommentarlos am Gesetzestext entlanghangeln. Einfach nur, um euch eine Idee zu geben, was drin steht. Genau. Also, wie gesagt, das ganze Gesetz, der ganze Spaß hier besteht aus 6 Kapiteln. Im ersten Kapitel geht es sozusagen um allgemeine Grundsätze. Und sehr interessant, dort wird unter anderem auch gesagt, the human rights shall be respected and protected in safeguarding national security in the Hong Kong Special Administrative Region. Das ist definitiv eine Sache, die mir als allererstes ins Auge gestoßen wird. Auch steht noch in diesem ersten Kapitel unter Artikel 1, dass der ganze Sinn und Zweck von diesem Sicherheitsgesetz ist, diese Policy of one country, two systems, also ein Land, zwei Systeme, beizubehalten und gerade dieses zu stärken. Im zweiten Teil des Gesetzes geht es dann um die Aufgaben, die dieses Gesetz erfüllen soll und um die staatlichen Organe, die damit beauftragt sind, dieses Gesetz zu erfüllen. Bei den Aufgaben, da ist mir nur eine Sache bei Artikel 10 aufgefallen. Natürlich steht da das ganz normale Zeug drin, wo okay, die Richtlinien in diesem Gesetz müssen umgesetzt werden, aber in Artikel 10 steht noch drin, The Hong Kong Special Administrative Region shall promote national security education in schools, universities, through social organizations und bla bla bla. Also das fand ich interessant, dass sogar diese Einstellung, diese National Security Sachen selbst schon in den Schulen und in Universitäten eingeführt werden soll und nicht eben nur in der breiten Medienlandschaft. In Bezug auf die staatlichen Organe, da steht in Artikel 12, dass ein eigenes Komitee gegründet wird for safeguarding national security und dieses Komitee ist under the supervision of and accountable to the Central People's Government. Also dieses Komitee ist im Grunde verantwortlich gegenüber der Zentralregierung, nicht einer Institution in Hongkong selbst. Dann, und das wird im folgenden Artikel spezifiziert, das Komitee besteht fast aus, ich sag mal, Offiziellen, die aus dem Hongkonger Institutionengefüge stammen, aber in diesem Komitee wird dann nochmal eine Subabteilung gebildet. A Secretariat headed by a Secretary General shall be established under the committee. The Secretary General shall be appointed by the Central People's Government upon nomination by the Chief Executive. Also da sehen wir in diesem Unterkomitee vom Komitee, in dieser Subabteilung vom Komitee, ist im Grunde dann dort, wo scheinbar China, wo die Zentralregierung von China ihren Arm drin hat. Und das ist direkt im darauffolgenden Artikel 14, da steht tatsächlich, no institution, organization or individual in the region shall interfere with the work of the committee. Information relating to the work of the committee shall not be subject to disclosure. Decisions made by the committee should not be amendable to judicial review. Und das war's noch nicht. Es soll noch innerhalb der Hongkonger Polizei ein Department gebildet werden, die extra nur die Fälle behandeln, die National Security betreffen. Also man sieht, hier werden tatsächlich eigene Institutionen, eigene Organe geschaffen, die sich speziell mit diesem Thema der National Security auseinandersetzen. Und das Gleiche sehen wir auch nochmal, und wir sind immer noch bei den Government Bodies, im Bereich der Justiz. Hier steht, dass the Department of Justice shall establish a specialized prosecution division responsible for the prosecution of offenses endangering national security etc. Also wir sehen hier zum Teil wirklich, dass komplett neue Institutionen gegründet werden, um all die Sachen, die die nationale Sicherheit betreffen, zu handeln. Dann im dritten Kapitel geht es de facto um die Straftatbestände und die Rechtsfolgen. Ich will jetzt nicht auf die Definition von den ganzen Straftatbeständen eingehen, aber im Grunde geht es einmal hier um die Abspaltung, um den Umsturz, um terroristische Aktivitäten, um die Kollaboration mit fremden Staaten bzw. ausländischen Kräften to endanger national security. Das sind die vier erstmal Tatbestände, die strafbar gemacht werden sollen, wenn man diese Straftaten begeht. Was auf jeden Fall auch noch in diesem Bereich erwähnenswert ist, der Geltungsbereich für diese Straftaten sind in Artikel 36, 37 und 38 festgehalten und gelten nicht nur innerhalb Hongkong, sondern auch außerhalb Hongkongs. Das heißt, wenn man außerhalb Hongkong eine Straftat begeht, eine Straftat, wie dieses Gesetz diese als Straftat definiert, und man dann zurück nach Hongkong kommt, dann sollte man sich in Acht nehmen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, bei Artikel 37 steht das, dieses Gesetz gilt nicht nur für einzelne Privatpersonen, sondern auch für Firmen und Organisationen. Das Kapitel 4 handelt um die Zuständigkeit, um das geltende Recht und um die Prozesse. Was ich hier erwähnenswert finde, ist, dass in Artikel 40 gesagt wird, The Hong Kong Special Administrative Region shall have jurisdiction over cases concerning offenses under this law, with except under the circumstances specified in Article 55. Also dann die Spezialitäten, darum kümmern wir uns später noch. Aber grundsätzlich sind es die Hongkonger Rechtsprechung in Hongkong, die über die Cases entscheiden sollen. Das fünfte Kapitel heißt im Grunde übersetzt Büro zum Schutz der nationalen Sicherheit von der Zentralregierung in Hongkong. Das heißt, in diesem Kapitel steht, dass die Zentralregierung ein eigenes Büro in Hongkong gründen wird und eröffnen wird, das dann, und hier steht, perform its mandate for safeguarding national security and exercising relevant powers in accordance with the law. Was bei diesem Büro auf jeden Fall erwähnenswert ist, ist, dass in Artikel 55 steht, dass the Office for Safeguarding National Security of the Central People's Republic in the Hong Kong Special Administrative Area shall, upon approval by the central government, exercise jurisdiction over a case concerning offense endangering national security under this law. Das heißt, tatsächlich unter bestimmten Umständen soll dieses Office die Rechtsprechung übernehmen. Und dieses Office ist dann zuständig für die Rechtsprechung und nicht mehr die Hongkonger Gerichte. Und was auch noch definitiv erwähnenswert ist, ist in Artikel 60, dass the acts performed in the course of duty by this office and its staff in accordance with the law shall not be subject to the jurisdiction of the Hong Kong Special Administrative Region. Und dann im Grunde Artikel 6, da geht es nur noch um ergänzende Bestimmungen. Zusammengefasst, im ersten Artikel ging es um die allgemeinen Grundsätze, wo gesagt wird, eigentlich der Hauptzweck von dem ganzen Spaß hier ist, dass es ein Land, zwei Systeme, System gewahrt wird. Dann im Kapitel 2 ging es um die Aufgaben, also die Implementierung dieser Regeln, und es ging um die staatlichen Organe. Bei den staatlichen Organen, da ging es primär einmal um dieses eine Komitee, dann ging es um das Subkomitee im Komitee und um die Gründung einer einzelnen, einer eigenen Polizeidepartment und um die Gründung von einem eigenen, Court. Das heißt, wir haben diese Strukturen, diese Organe, welche speziell dafür designt sind, diese nationalen Sicherheitsgesetze, was damit zusammenhängt, zu handeln. Dann im dritten Kapitel ging es um die Straftatbestände und die Rechtsfolgen. Da gab es eben diese vier Straftatbestände. Dann ging es im Kapitel 4 um die Zuständigkeit etc. Und da wurde gesagt, dass es grundsätzlich so ist, dass das Hongkonger System, die Hongkonger Rechtsprechung, das Ganze handelt. Dann im Kapitel 5 allerdings wurde dieses Büro zum Schutz der nationalen Sicherheit von der Zentralregierung in Hongkong introduced, was im Grunde gesagt hat, in bestimmten Extremfällen kann dieses Büro komplette Kontrolle übernehmen. So habe ich es verstanden. Und dann im Kapitel 6, das sind eigentlich nur noch ergänzende Bestimmungen, erstmal nicht wichtig für uns. So, ich hoffe, das ganze Gesetz hat nicht zu sehr gelangweilt. Ich fand auf jeden Fall, es war ziemlich herausfordernd, aber jetzt geht es um das Eigentliche, um das Saftige, und zwar um die chinesische Perspektive. Ja? Was denken eigentlich die Chinesen dazu? Und wie gesagt, wir haben uns, beziehungsweise ich habe mir ja dazu auch ein bisschen so, ich habe mich ein bisschen in der chinesischen Medienlandschaft umgeschaut. Natürlich, wir haben ja auch mal gesagt, unser Schreib- und Leseverständnis hinkt ein bisschen hinterher, aber unser Hörverständnis ist definitiv vorhanden und dementsprechend haben wir uns da die ein oder andere Talkshow angeschaut, um zu schauen, was dort so läuft. Und diese Talkshow, an der ich mich jetzt orientieren werde, das ist eine Talkshow, die heißt China Now. Das ist mit dem Professor Zhang Weiwei. Das ist ein Professor für internationale Beziehungen an der Fudan-Universität. Die Talkshow fand am 6.7. statt. Das heißt also bereits eine Woche, nachdem das Gesetz tatsächlich implementiert worden ist. Und am Anfang hält der Zhang Weiwei, dieser Professor, einen Monolog. Und das ist genau der Part, auf den ich mich konzentrieren wollte, weil vor allem dort sieht man echt, finde ich, gut die eigenen Argumente und die Semantik kann man da gut herausarbeiten. Also, ich finde, das sieht man schon an der Einleitung. Die Moderatorin leitet schon das gesamte Thema ein mit der Formulierung, viele Leute interessiert das Thema Hongkong in der letzten Zeit. Mit der Formulierung und Implementation des nationalen Sicherheitsgesetzes ist jetzt die Frage, inwiefern dieses Gesetz das Prinzip ein Land, zwei Systeme überhaupt beschützen kann. Ja, da sieht man schon, das ist eigentlich fast eine ganz andere Denkweise. Aber wir kommen später nochmal drauf. Und dann fängt der Zhang Weiwei an, echt mit einer kleinen Geschichte, so als der Volkskongress in China das Sicherheitsgesetz am 28.05. beschlossen hat, ertönte ein großer und langer Applaus im Volkskongress, also im chinesischen Parlament sozusagen, welches auch den Willen und die Entschlossenheit der gesamten chinesischen Bevölkerung wirklich reflektiert hat und auch für jeden, der das im Grunde miterlebt hat, ja, das war ein sehr bewegendes und auch inspirierendes Erlebnis, weil wenn wir uns an die letzten Jahre erinnern, vor allem an letztes Jahr, als in Hongkong die Unruhen zugenommen haben, basierend auf den Forderungen nach Revision und Überholung des politischen Systems. Da haben wir damals über unsere Ansichten gesprochen und damals waren wir der Meinung, dass in Hongkong Chaos herrschte. Und damals haben die Hongkonger Unruhestifter illegal Straßen blockiert, Festlandchinesen, Polizisten gewaltsam angegriffen, was dazu geführt hat, dass der Flughafen unter anderem komplett lahmgelegt worden ist. Hongkongs Wirtschaft hat massiven Schaden genommen. Hongkong hat sich regional sehr schlecht entwickelt und auch das Image auf der globalen Bühne hat einen massiven Schaden genommen. Und er fährt fort mit, dass die Zentralregierung damals schon klipp und klar gesagt hat, dass sollte sich die Situation in Hongkong nochmal verschlechtern, wenn Unruhen entstehen und diese Unruhen für die Hongkonger Regierung außer Kontrolle geraten, dann kann die Zentralregierung einfach nicht tatenlos zuschauen und so tun, als wäre ihr im Grunde die Situation egal. Ja? Und damals, das war zumindest der Konsens, scheinbar bei den chinesischen Leuten, wussten sie schon, dass die Zentralregierung im Hongkonger Gesetz, weil Hongkong hat ein eigenes Gesetz, im Basic Law genug Möglichkeiten und genügend Kraft besitzt, um sehr zügig jegliche mögliche Art von Unruhen wieder beruhigen zu können. Und gleichzeitig waren die Leute auch damals der Meinung, dass die Krise in Hongkong eigentlich auch eine Chance für China ist und diese Chance gut genutzt werden muss. Weil speziell China soll sich mit all diesen Fragen, die eben durch diese Unruhen hochgewirbelt worden sind, mit diesen Fragen muss sich China ausführlich auseinandersetzen. China muss dieses Thema umfassend untersuchen, um einen ganzheitlichen Plan zu entwickeln. Und die Lösung muss es sein, gezielt diese Unabhängigkeitskräfte zu treffen. Die müssen getargetet werden. Weil der richtige Plan ist nach wie vor ein Land, zwei Systeme, nicht zwei Länder, zwei Systeme. Und jetzt eben, so fährt er fort, scheint der Fall eingetreten zu sein, dass nach langem Überlegen dieser Plan im Grunde implementiert worden ist. Und als am 20.06. nachmittags dieser Plan erwähnt wurde, das erste Mal offiziell, hat das unmittelbar nachweislich die Unabhängigkeitskräfte in Hongkong stark erschüttert, was schon mal zeigt, dass die Maßnahmen sehr effektiv waren. Und so beendet er den ersten Teil seines Monologs: Die Einführung des Sicherheitsgesetzes in Hongkong ist definitiv ein Big Deal und wird eine neue Epoche für das Prinzip ein Land, zwei Systeme markieren. Also für mich muss ich schon mal sagen, jetzt wieder hier ein bisschen auf dem eigenen Fuß unterwegs, ich glaube, am Anfang merkt man schon, das Narrativ ist ein ganz, ganz anderes. Während wir im Westen hier eher denken, okay, China macht Hongkong zu einer weiteren chinesischen Stadt. Das heißt, was wir hier denken ist, was in China passiert, was in Hongkong passiert, ist gerade, wir bewegen uns von ein Land, zwei Systeme zu ein Land, ein System. Wir sehen aber ganz klar in China, so habe ich das Narrativ empfunden, da war schon die ganze Zeit, ich sag mal, die Befürchtung, okay, wir bewegen uns gerade von ein Land, zwei Systeme zu zwei Länder, zwei Systeme. Und das geht natürlich nicht, ja, weil im Grunde die Nation kann ja im Grunde Souveränität über die Staaten nicht aufgeben. Ich meine, ich weiß nicht, inwiefern Hongkong mal mit Katalonien vergleichen kann, aber offensichtlich hat damals die Regierung vor 2 Jahren in Madrid ja auch gesagt, also Kollegen, wenn ihr da irgendwelche Unabhängigkeits-Elections da durchführen wollt, dann werden wir auch erstmal schnell die Behörden und die Ordnungskräfte hinschicken. dann, das ist die erste Sache, die mir wirklich aufgefallen ist. Die zweite Sache, die wirklich auffallend war, ich habe gerade das Wort Unabhängigkeitskräfte benutzt. In den deutschen und in den europäischen Medien werden diese als pro-demokratische Kräfte bezeichnet. Das hört sich natürlich schon positiv an. Und jeder, der pro-demokratische Kräfte ja, unterdrückt, Gewalt unterdrückt, da ist einfach kein positives Licht wirklich zu sehen. Auf Chinesisch heißen die Unabhängigkeitskräfte Gangdu Fengzi. Wenn ich das jetzt nicht komplett falsch ausgesprochen habe. Also Gang wegen Xianggang, Du wegen Duli, Fengzi, kommen wir gleich drauf. Also Xianggang, Hongkong, Duli, Unabhängigkeit, Fengzi, weiß ich nicht. Für mich hört sich Gangdu Fengzi fast schon so ein bisschen an wie Kobu Fengzi, weißt du? Also Kobu Fengzi heißt ja Terrorist. Für mich hat das zumindest schon einen leicht negativen Klang. Also wenn da jemand sich besser auskennt, könnt ihr mich sehr gerne berichtigen. Aber das ist mir echt eine Sache, die aufgefallen ist, wo wir im Grunde in Deutschland über diese Proteste, über die Protestanten, wenn wir über die reden, hört sich das automatisch schon negativ an. Der gleiche Begriff, der für die Proteste in China genutzt wird, hört sich schon von der Wortwahl an sich negativ an. So, jetzt will ich aber noch weiter auf die Talkshow eingehen, weil vor allem, finde ich, will ich auf bestimmte Punkte eingehen, auf bestimmte Narrative, die ich so in den westlichen Medien noch nicht gelesen habe. Zum Beispiel, der sagt weiterhin in seinem dann darauf folgenden Monolog, westliche Länder sagen, dass China das Prinzip ein Land, zwei Systeme verletzt und jetzt wollen die westlichen Länder, wie zum Beispiel die USA, auch noch China bestrafen. Tatsächlich ist es aber so, dass die westlichen Länder ein sehr, sehr starkes wirtschaftliches Eigeninteresse an Hongkong haben, weil Hongkong für sie ein enorm wichtiger Außenhandelspartner ist. Wer also nachher wen bestraft, wird sich noch zeigen. Ich persönlich kann es mit dem Außenhandelspartner und der Wichtigkeit natürlich nicht richtig beurteilen, aber es ist schon mal krass zu sehen, dass dort wirklich das komplette andere Narrativ ist, von wegen, wer also nachher wen wirklich bestraft, wird sich noch zeigen. Weiterhin wird ausgeführt, dass jedes Land in der Welt das Thema der nationalen Sicherheit, ja, das fällt in den Zuständigkeitsbereich des Landes. Und die Sache ist, dass im Hongkonger Basic Law, also das hat nicht mit dem chinesischen Gesetz zu tun, im Hongkonger Basic Law, das formuliert worden ist, basierend auf der gemeinsamen chinesisch-britischen Erklärung, als dann im Grunde langsam Großbritannien wieder Hongkong an China zurückgegeben hat. In diesem Basic Law steht in Artikel 23 ganz klar, dass Hongkong Gesetzgebungen zur nationalen Sicherheit erlassen soll. Dieses Artikel 23 hat schon damals Wörter wie Abspaltung und solche Wörter benutzt, Wörter, die auch wieder im heutigen Gesetzesentwurf drin sind. Die Sache ist, seit 23 Jahren wurden, obwohl dies in Artikel 23 drin stand, dass Gesetze zur nationalen Sicherheit erlassen werden sollen, wurden seit 23 Jahren, seit 1977, keine Gesetze hierzu formuliert. Kein Land auf der Welt würde dulden, wenn bestimmte Vorgaben 23 Jahre lang nicht erfüllt werden. Das ist zum Beispiel eine Sache, die habe ich in den westlichen Medien nicht gelesen. Ich hatte es recherchiert, stimmt auch tatsächlich. In Macau zum Beispiel, das auch eine autonome Zone ist, wurden damals, 2009 glaube ich war das, Gesetze zur nationalen Sicherheit erlassen. Während in Hongkong es nicht der Fall war. Im Gegenteil, es wurden Gesetze formuliert, aber dann immer wieder abgelehnt aufgrund von Protesten etc. Weiterhin, und das musste ich selber nachchecken, das stimmt tatsächlich, die Quellen haben wir nebenbei alle in der Description, die meisten Leute in Hongkong sind nicht für ein unabhängiges Hongkong. Da habe ich eine Umfrage von Reuters gesehen, das war Ende Dezember 2019, haben sie diese Umfrage durchgeführt und scheinbar hatten diese Gruppen aber jedoch nicht die Kraft, um sie auf dem gleichen Level zu organisieren wie die pro-demokratischen Kräfte. Aber rein prozentual gesehen sind die meisten Hongkonger nicht für ein unabhängiges Hongkong. Und eine weitere Sache, die ich in den westlichen Medien bisher nicht gelesen habe, ist, dass letztes Jahr bei den Unruhen. Ja, das war schon eigentlich fast ein Joke. Das hatte ich mittlerweile ist schon in so eine Redewendung entwickelt. Was passiert ist, es war eine Situation von, die direkte Übersetzung ist, die Polizei fängt Leute und die Gerichte lassen Leute frei. Und das hat natürlich bei den restlichen Chinesen zu einer sehr großen Unzufriedenheit, zu einer sehr großen Wut geführt. Weil sie dachten immer, wenn du festgenommen wirst, dann kann es einfach nicht sein, dass Leute, die festgenommen werden, einfach konstant wieder freigesprochen werden. Und deshalb haben die Chinesen gesagt, okay, das muss anders gehandelt werden. Und dementsprechend, und das ist die Begründung, ist die Rechtsprechung jetzt auch so angepasst, dass eben Leute, die verhaftet werden, auch rechtlich belangt werden können. Weil das ein Land, zwei Systeme war darauf ausgerichtet, dass der Status von Hongkong von 1997 an für 50 Jahre lang konstant bleibt und eben nur durch die Bekämpfung von den Unabhängigkeitskräften können wir sicherstellen, dass dieses System gewahrt wird, weil sonst eben, wie vorhin schon gesagt, es eher dazu führen wird, dass wir zwei Länder, zwei Systeme haben. Also von meiner Seite aus der Kommentar, also ich glaube auch, aus der chinesischen Perspektive ist es ganz klar, ja, also Hongkong gehört zu China, dann kamen die Briten, haben das erobert, dann haben sie es unter bestimmten Voraussetzungen wieder an China zurückgegeben. Diese bestimmten Voraussetzungen hatten unter anderem beinhaltet, dass Gesetze zur nationalen Sicherheit erlassen werden sollen. Und dementsprechend gehört Hongkong absolut zu China. Und vor allem in der heutigen Gesellschaft, also schon seit längerem, ist ja wirklich die Nation, ja, der Staat ist das Souverän. Wir sind ja, die ganze Welt ist ja als Länder, als Nationen geordnet und nicht in irgendwelchen Stämmen oder so. Und wenn da kann nicht einfach irgendein Land kommen oder irgendein Teil, wie zum Beispiel Katalonien, kommen und sagen, ey, tut mir leid, ich will unabhängig sein, dann wird der Staat natürlich was dagegen haben. Und ich glaube auch, was man sieht vor allem, was ich eingangs erwähnt habe mit dieses fast schon Selbstbewusstsein der Chinesen von wegen, ja, mal schauen, ja, wir sehen nachher, wer im Nachhinein, ja, wer wen bestraft. Ich glaube wirklich, und das ist für die Europäer wichtig zu wissen, China interessiert sich für die europäische Meinung zur Unabhängigkeit Hongkongs wahrscheinlich genauso viel, wie sich ein Europäer über die Meinung von China zur, ich sag mal, ja, Unabhängigkeit Bayerns ja, kümmern würde. Also China interessiert das wirklich mal gar nicht. Und selbst wenn da Sanktionen verhängt werden, das wird China mal 0,0 jucken. Soweit die chinesische Perspektive. Ich hoffe, ich konnte sie einigermaßen klar darstellen. Kommen wir aber nun zur deutschen Kritik. Ich habe versucht, die ganze deutsche Kritik, weil natürlich es gibt verschiedene Kritiken, aber so in drei Hauptpunkte zusammenzufassen. Der erste Hauptpunkt ist, das nationale Sicherheitsgesetz in Hongkong verletzt massiv, also wirklich massiv, die Menschenrechte und insbesondere die Meinungsfreiheit, weil es ganz klar darauf abgezielt, dass eben diese prodemokratischen Kräfte eingeschränkt werden sollen. Und das ist ganz klar, das sieht man schon. Ab dem 1. Juli haben bereits zahlreiche Twitter-Nutzer in Hongkong ihre Konten aus Angst gelöscht für ihre kritischen Mitteilungen, die sie in der Vergangenheit getätigt haben. Wir sehen bereits jetzt in Hongkong, dass sich erste politische Gruppen auflösen. Also das sind ganz, ganz klare Anzeichen, dass hier Menschenrechte und Meinungsfreiheit ist ja Teil der Menschenrechte verletzt werden. Dann weitere ist eine Kritik, das nationale Sicherheitsgesetz markiert das Ende von ein Land, zwei Systeme. Hongkong wird einfach nur noch eine weitere chinesische Stadt. Weil die Sache ist, selbst am Anfang in den Gesetzen wird gesagt, okay, Hongkong, das Ziel ist es, ein Land, zwei Systeme zu behalten, Menschenrechte sollen geachtet werden. Aber wenn wir dann weiter später in die Gesetze schauen und dann in die Regelung der Gesetze schauen, scheint ja das Gesetz fast sich selbst zu widersprechen. Die Hongkonger Regierung ist per Gesetz verpflichtet, wie vorhin auch gesagt, auch in Bildungsstätten, also Schulen und Universitäten, als auch in der Zivilgesellschaft, als auch in den Medien, als auch in der Online-Welt stärker zu kontrollieren, stärker im Grunde, ich sag mal, diese Message der chinesischen, ich sag mal, Propaganda, ja, in diesem Fall, zu propagieren. Und von der Seite her, diese ganzen Freiheiten wirklich, die Hongkong besessen hat, vor allem eben diese Meinungsfreiheit, die ist nicht mehr gegeben. Und von der Seite her ist dieser Hongkong, ist Hongkongs Sonderstatus, wo habe ich es gelesen, Hongkongs Sonderstatus Chinas als Fensters zur Welt ist zu Ende. Dann, und das ist, glaube ich, eine der vielen im Grunde ein bisschen Kopfschmerzen bereitet und auch fast schon Angst bereitet, ist eben, dass das Gesetz extrem vage formuliert ist und lässt viel Interpretationsspielraum offen. Das kann man viel selber auslegen. Und dementsprechend ist natürlich die Gefahr oder die Bedenken, dass gut, sobald du einmal eben im System bist, legen sie das Recht gerade so aus, sodass du eben schuldig bist. Und so der Kommentar, ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob es Christian Lindner von der FDP war, aber es ist nichts anderes als eine Waffe der Unterdrückung der Demokratiebewegung und im Grunde kann jetzt China in Hongkong machen, was es will, weil es eben dort das Büro hat, es kann dort direkten Einfluss ausüben, wenn es will. Das Justizsystem ist, wie eingangs erwähnt, de facto ausgehebelt. Dadurch führt, kann China de facto eine Willkürherrschaft einführen und machen, was sie wollen. Wie gesagt, das Büro für die nationale Sicherheit in Hongkong steht über dem Gesetz. Das Gesetz hat extraterritoriale Wirkung. Das heißt, das Gesetz, wenn man im Ausland was Negatives über Hongkong sagt und dann in Hongkong ist, dann kann man in Hongkong für anbelangt werden. Also das ist im Grunde ein massiver Schritt auch Richtung Selbstzensur. Und das geht eigentlich schon so weit, dass der Westen sich im Grunde in den eigenen Werten angegriffen fühlt. Und das habe ich auch mehrmals gelesen, also dass jetzt die Wahrnehmung da ist, dass China auch wirklich ein Systemrivale mittlerweile ist und wir im Grunde uns jetzt im Westen echt Gedanken machen müssen, okay, wir müssen auch zuschauen, dass wir unsere Vorstellung von der Welt, eine freiheitliche, demokratische Grundordnung, dass wir zumindest Maßnahmen ergreifen müssen, um diese in der Welt noch zu verteidigen. Abschließend will ich gerne noch zwei Sachen sagen. Als erstes wünsche ich mir eine Sache, was vielleicht der Deutsche über China verstehen kann. Und zwar in Bezug auf Hongkong. Hongkong gehört wirklich zu China. Und was sollte China machen, wenn China jetzt nichts macht und diese Demokratiebewegungen noch weiter zulässt? Dann werden sie, ich meine, who are we kidding? Nach 50 Jahren, also in 2047, wird dann Hongkong sich nicht einfach so wieder in China eingliedern. Weil jeder, der auch nur ein bisschen strategisch, ein bisschen zukunftsträchtig denken kann, wird ganz genau wissen, dass dann China sich immer weiter von, dass sich Hongkong immer weiter von China entfernt und wir somit dann ein System von zwei Ländern haben, die nachher unvereinbar sind. Also kann China gar nicht die ganzen Forderungen, die die EU jetzt an China stellt, von wegen, ihr müsst die Hongkong ja komplett in Ruhe lassen, einhalten. Was ich mir wünsche, was auch vielleicht China von Deutschland lernen kann, ist, wir müssen halt echt verstehen, überhaupt die Erklärung von Menschenrechten, die Einigung auf Menschenrechte nach dem Zweiten Weltkrieg, muss wahrscheinlich echt eine der größten Errungenschaften sein. Und das ist nicht nur eine kulturelle Sache, sondern es ist etwas gefühlt wirklich tief Moralisches. Ja, das fühlt sich einfach moralisch richtig an. Es ist eine moralisch richtige Sache, dass jeder Mensch spezifische Grundrechte hat. Also können wir auch aus deutscher Sicht, und ich hoffe, das versteht auch China, nicht einfach kommentarlos zuschauen, wenn wir das ernste Gefühl haben, dass in Hongkong diese elementaren Grundrechte und diese elementaren Menschenrechte gefährdet werden. Puh, das war der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.